Alles klar, dann läuft jetzt alles. Dann nehme ich jetzt meine Maske ab. Im Workshop werde ich es auch so machen, dass ich die nur dann abnehme, wenn ich längere Zeit irgendwo stehe und rede. Und wenn wir zusammen in den Räumen sind, dann werde ich die auch die ganze Zeit tragen. Gut, dann reden wir jetzt wieder über lineare Algebra. Ich möchte einsteigen mit einem Beispiel, Beispiel 2.22. Und anhand dieses Beispiels werden wir nochmal wiederholen, was wir am Ende der letzten Vorlesung gesehen haben an neuen Definitionen. Unter anderem das Erzeugnis und solche Geschichten. Das erste Beispiel ist, also klar, man muss immer mit so Sachen anfangen, die interessante Spezialfälle sind, zum Beispiel bei der leeren Menge. Was passiert, wenn wir das Erzeugnis der leeren Menge bilden? Da können wir ja mal gucken, wie das nach Definition aussieht. Ich mache mal wieder so ein Spielzettel. Ich hatte das letzte Mal nicht weg. Das K-Erzeugnis der leeren Menge ist nach Definition der Durchschnitt über alle K-Teilräume von V, die die leere Menge als Teilmenge haben. Der Durchschnitt überall U, wobei U ein K-Teilraum ist von V und die leere Menge liegt in U. Naja, die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge. Das heißt also, dass jeder Teilraum von V die leere Menge enthält. Das heißt, diese Bedingung hier unten hätte ich auch weglassen können. Die ist immer automatisch erfüllt. Ich schneide jetzt also über alle Teilräume von V, die es gibt. Und ein Teilraum, der immer da ist, und das ist auch in einem gewissen Sinne der kleinste, ist der, der nur aus dem Nullvektor besteht. Wenn der hier also mit dabei ist, bei diesem Durchschnitt, dann liegt der Durchschnitt da drin. Deswegen ist dieses Erzeugnis einfach der Nullraum. So kommt das zustande, was ich da so kurz hingeschrieben habe. Denn wie gesagt, es muss ein Teilraum sein und es ist dann sozusagen der kleinste K-Teilraum, den es überhaupt gibt, der Durchschnitt über alle. Und dass man über alle schneidet, liegt daran, dass diese Bedingung hier unten automatisch immer erfüllt ist. Das ist eine Besonderheit bei der Theorie. Ach so, bitte trinken Sie zwischendurch was und wenn es gar nicht mehr geht und Sie einen kleinen Snack brauchen, dann nehmen Sie kurz die Maske ab, essen Sie einen Happen und setzen Sie danach wieder auf. So, bitte nicht exzessiv, aber wenn Sie was brauchen, dann machen Sie es bitte einfach trotzdem. So, was haben wir jetzt noch? Es gibt den Spezialfall, dass die Menge, mit der wir da anfangen und das Erzeugnis bilden wollen, dass die selbst ein Teilraum ist. Und dann passiert auch wieder was Besonderes. Wenn ich jetzt also in der zweiten Zeile bin, M ist selbst ein K-Teilraum von V, dann bilde ich jetzt das Erzeugnis davon. Schreibe ich wieder hin, was die Definition mir sagt. Und jetzt überlege ich kurz, naja, unter all diesen Teilräumen, die ich hier bilde und über die ich den Durchschnitt berechne, unter all denen kommt ja M selbst vor. Und das liegt daran, dass M selbst ein K-Teilraum von V ist. Ist okay, einfach setzen. Und Maske auch mal hin. Dankeschön. Aber wenn M selbst mit dabei ist, denn M erfüllt das ja, dann heißt das, dass in diesem Durchschnitt M vorkommt, als einer der Teilräume, über die wir schreiben. Das heißt, dass dieses Erzeugnis auf jeden Fall in M drin liegt. Aber umgekehrt liegt die Menge M, mit der wir angefangen haben, in dem Erzeugnis und deswegen sind die gleich. Das ist die Begründung für das, was ich in der zweiten Zeile geschrieben habe. Ist okay, einfach hinsetzen, Maske bitte aufpassen. Wenn wir mit einem K-Teilraum anfangen, dann verändert der sich nicht, wenn wir das Erzeugnis bilden. Und jetzt kommt noch ein wichtiges Spezialbeispiel, das immer wieder in der Vorlesung vorkommen wird, nämlich das, was passiert, wenn wir das Erzeugnis eines einzelnen Vektors bilden. Wir schnappen uns irgendeinen Vektor V, bilden das Erzeugnis davon und dann behaupte ich, dass man das ganz explizit hinschreiben kann. Wir überlegen gleich mal, warum das so ist. Und die Idee, die wir da sehen, die können wir später verallgemeinern und können dann auf die Art und Weise Erzeugnisse generell wesentlich konkreter hinschreiben als mit der Definition. Also wie komme ich drauf, dass das Erzeugnis eines einzelnen Vektors so aussieht, wie das da steht? Na, erstmal können wir uns wieder überlegen, was die Definition sagt. Wir schneiden über alle Teilräume, die diesen speziellen Vektor V enthalten. Hallo, ich muss nichts sehen, einfach hinsetzen und Maske aufbehalten. Und Sie sehen auch nichts. Ich fühle mit Ihnen, genauso geht es mir morgens momentan auch immer. Ich komme ins Institut,
ich sehe nichts.
Menschen grüßen mich freundlich, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Meistens erkenne ich die in meiner Stimme. So, was wissen wir denn über einen Teilraum von V, sozusagen gezeigt, dass all diese Vielfachen in dem Erzeugnis liegen. Und umgekehrt liegt aber das Erzeugnis auch in der Menge all dieser skalaren Vielfachen. Und eine Verallgemeinerung dieses Arguments sehen wir im nächsten Jahr. Und da haben wir auch schon einen Begriff, der praktisch ist, wenn man schnell ausdrücken möchte, dass man alle Möglichkeiten betrachten möchte, einen Vektor mit den Körperelementen von links zu multiplizieren. Dann sagt man einfach skalare Vielfache. Damit ist gemeint, ich meine, andere Vielfache gibt es nicht. Wir können ja Vektoren nicht miteinander multiplizieren, jedenfalls wissen wir nicht, wie das geht. Aber wir können multiplizieren mit Körperelementen von links. Und dann sagen wir als skalare Vielfache. So, das noch als Abkürzung. Und jetzt möchte ich nochmal auf diesen Vektorraum zurückkommen, den wir betrachtet haben mit den 2 kreuz 2 Matrizen. Jetzt sind wir also wieder bei M2 kreuz 2R. Den haben wir uns schon angeschaut, haben da schon drin rumgerechnet. Und jetzt möchte ich mal ein paar der Begriffe, die wir neu gelernt haben, da anschauen mit Ihnen. Zum Beispiel möchte ich das Erzeugnis betrachten von nur der Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix ist die Matrix, bei der ich auf der Diagonale 1 stehen habe, die 1 des Körpers, über dem die Matrix definiert ist, in diesem Fall einfach die reelle Zahl 1, und außerhalb dieser Hauptdiagonale steht überall 0. Diese Einheitsmatrix kann ich, die ist halt immer dann, wenn die Matrizen quadratisch sind, kann ich die hinschreiben, dann ist immer klar, was damit gemeint ist. Und hier haben wir die in der Größe 2 kreuz 2 und ich möchte mir davon das Erzeugnis angucken. Ich möchte also diese Idee, die wir da oben gesehen haben mit den skalaren Vielfachen, jetzt anwenden, ganz konkret auf diese Matrix. Die soll jetzt dieser Vektor klein v sein. Okay, wie mache ich das? Na, ich muss ja alle skalaren Vielfachen bilden. Und wenn ich jetzt nochmal überlege, wie die Skalarmultiplikation bei den Matrizen aussah, dann heißt das, dass ich diese Einheitsmatrix nehme und von links mit allen möglichen reellen Zahlen multipliziere. Und das heißt, dass ich dann auf der Diagonale die 1, die da steht, mit allen möglichen reellen Zahlen multipliziere. Immer mit der gleichen, oben und unten. Und auf die Art und Weise bekomme ich dann alle Diagonalmatrizen, wo auf der Diagonale immer dasselbe steht, nämlich irgendeine reelle Zahl, und außerhalb steht immer 0. Das ist also wirklich nur eine Anwendung der Idee, die wir da oben gesehen haben, mit den skalaren Vielfachen. Und dann habe ich noch Beispiele hingeschrieben für Sachen, die in dem Erzeugnis liegen oder eben nicht. Das habe ich deshalb gemacht, weil es Übungsaufgaben geben wird, die in diese Richtung gehen. Sie sollen also dann sowas machen wie, ist das ein Teilraum, ist das keiner? Liegt das in dem Erzeugnis, liegt das dann nicht drin? Solche Sachen. Okay, dann einmal kurz die Frage, wer erklärt, warum die Matrix minus 3, 0, 0, minus 3 in dem Erzeugnis da oben drin liegt? Wer kann mir das kurz erklären? Ja?
R soll ja einfach eine reelle Zahl sein, also zum Beispiel halt minus 2 in diesem Fall. Und wenn wir dann jedes Element von der Matrix 1, 0, 0, 1 mit minus 3 multiplizieren, kommt dann auch die Matrix minus 3, 0, 0, minus 3.
Richtig, genau, vielen Dank. Wir haben einfach die Einheitsmatrix genommen und haben sie von links skalar multipliziert mit minus 3. Und das geht, weil minus 3 eine reelle Zahl ist, deswegen liegt das in dieser Menge, also in dem Erzeugnis. Vielen Dank. Und dann behaupte ich, dass die Matrix 0, 1, 0, 0 nicht in diesem Erzeugnis liegt. Wer sieht, warum das so ist und kann uns das erklären? Ja?
Weil zwar für das R man die 0 einsetzen könnte,
aber
bei der Einheitsmatrix ist ja oben rechts und unten links jeweils eine 0 und der 0, 1, 0, 0 ist oben rechts.
Ganz genau. Im Prinzip brauchen wir nur, dass 1 und 0 verschiedene Zahlen sind. Oben rechts in allen Matrizen, die wir in dem Erzeugnis liegen haben, steht 0 und nichts anderes. Aber in der Matrix, die da steht, haben wir oben rechts eine 1 stehen. Und da die nicht 0 ist, kommt diese Matrix in dem Erzeugnis nicht vor. Sie haben völlig recht. Sie haben ja noch dazu erklärt, dass man die Nullen auf der Diagonale durchaus hinkriegen würde, indem man nämlich den Skalar 0 nimmt für die Multiplikation. Das klappt. Aber die 1 oben rechts, die stört. Mit der funktioniert es. So, dann habe ich da so ein Übrigens stehen. Ja, ich habe nämlich einfach mal hingeschrieben, dass wenn man ein Erzeugnis hinschreibt, dass man dann häufig für die erzeugenden Elemente unterschiedliche Sachen einsetzen kann und trotzdem kommt das gleiche Erzeugnis raus. Und bei einer einzelnen Matrix ist das ganz gut zu sehen. Ich habe mich jetzt bei der Definition des Erzeugnisses dafür entschieden, die Einheitsmatrix zu nehmen. Unter anderem, weil man mit der so besonders leicht sehen kann, dass man dann eben alle Diagonalmatrizen kriegt, wo auf der Diagonale immer das anstatt der Einheitsmatrix auch diese andere Matrix benutzen. Minus 1, 0, 0, minus 1 und es kommt aber als Erzeugnis das Gleiche raus. Woran liegt das? Ja?
Naja, wir haben ja ein beliebiges Lambda-Element aus den Lambda-Feldern. Wie wir gerade definiert haben, oder in dem Fall ein R. Und damit kann ich halt, solange die Struktur gleich ist, ist irgendwie alles immer so.
Genau. Wenn ich jetzt ausgehend von dieser Matrix irgendeine Diagonalmatrix darstellen möchte, dann kann ich ja die gleiche Zahl benutzen wie vorher. Ich muss nur ein Minuszeichen davor setzen. Das heißt, wenn ich minus 1, 0, 0, minus 1 benutze, komme ich auf die gleiche Menge. Und genauso kann ich auch 2 Drittel, 0, 0, 2 Drittel benutzen. Hier verwende ich jetzt aber schon, dass R ein Körper ist. Es gibt also ein multiplikatives Inverses für alles, was nicht 0 ist. Und deswegen kann ich aus dieser Zahl 2 Drittel auch wieder alle Diagonaleinträge basteln, die ich möchte. Indem ich von links halt passend multipliziere. Da muss ich je nach Matrix halt ein bisschen überlegen, was ist jetzt der richtige Skalar, den ich benutzen muss. Das ist bei 2 Drittel schwieriger als bei 1 oder minus 1, aber es geht. Wenn ich die Nullmatrix genommen hätte, wäre dann das gleiche Erzeugnis rausgekommen? Ich habe jetzt ja verschiedene Angebote gemacht, was der auf der Diagonale stehen kann, aber die Null habe ich nicht mit dazu geschrieben. Einfach nur so? Oder kommt da wirklich was anderes raus? Was meinen Sie? Was kommt denn dann als Erzeugnis raus, wenn ich nur die Nullmatrix nehme? Richtig. Da kommt die Menge raus, die nur die Nullmatrix enthält, denn egal, was ich nehme von links, egal welchen Skalar, es kommt immer wieder die Nullmatrix raus. Genau. Das wird dann der Nullraum, der Nullteilraum von diesem Matrix-Vektorraum. Das ist total okay, aber es ist halt ein anderer als der, den wir vorher hatten. So. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel für die Summe erklären. Die Summe von Teilräumen hatten wir ja auch in der letzten Definition. Und das funktionierte so, dass man die beiden Teilräume hernimmt und dass man dann alle Möglichkeiten bildet, wie man einen Vektor aus dem einen mit einem Vektor aus dem anderen addieren kann. All diese Summen bilden die Summe der Teilräume. Und das möchte ich jetzt mal konkret machen in R hoch 3. R hoch 3 ist eine Abkürzung für das kartesische Produkt R kreuz R kreuz R. Da haben wir dann also Tupel mit 3 Einträgen und all diese Einträge kommen aus den reellen Zahlen. Das ist hoffentlich auch irgendwie vertraut. Und jetzt betrachten wir das halt mathematisch als Vektorraum, in dem wir ordentlich mit den Vektorraumaktionen rechnen können. Und die beiden Teilräume, die ich mir hernehmen möchte, werden jeweils von einem Vektor erzeugt. U1 wird erzeugt von 1, 0, 0 und U2 wird erzeugt von 0, 0, 1. Und jetzt können wir genau wie vorher bei den Matrizen einmal überlegen, wie sieht denn jetzt so ein Teilraum aus, der von einem Vektor erzeugt wird? Zum Beispiel bei U1. Dann nehme ich jetzt ja das Erzeugnis über R des Vektors 1, 0, 0. Das heißt, nach Definition muss ich jetzt den Durchschnitt bilden über alle Teilräume von R und 3, die diesen Vektor enthalten. Ein bisschen einfacher kann ich es mir machen, indem ich benutze, was wir uns im Beispiel vorher überlegt haben, nämlich, dass ich hier einfach die Menge aller skalaren Vielfachen bekomme von diesem Vektor. Wie kann ich das denn anders hinschreiben? Als Menge, sodass man richtig sieht, was da drin liegt, so wie wir das vorher mit den Matrizen gemacht haben. Da hinten?
Vielleicht R,0,0.
Ja, finde ich gut. R,0,0, wobei?
Ja, Elemente in reellen Zahlen.
Genau. Und woher wissen Sie, dass Sie jetzt hier alle reellen Zahlen nehmen dürfen und nicht zum Beispiel alle rationalen oder alle komplexen?
Weil es über R definiert ist.
Genau, weil wir das als Erzeugnis über R betrachten. Weil wir einen R-Vektorraum haben, das heißt, die Skalare sind alle reellen Zahlen. Genau, daher kommt das. Sehr schön. Dann können wir dasselbe machen für U2. Was war das nochmal? 001. Können wir genauso uns nochmal explizit hinschreiben, indem wir nämlich sagen, das sind alle Vektoren der Form, keine Ahnung, 0, 0, c, wobei c aus R. Und dann ist es ein bisschen einfacher, sich vorzustellen, was die Summe ist. Das habe ich da drunter aufgeschrieben. Wenn ich die Summe dieser beiden Teilräume bilde, dann darf ich ja kombinieren. Ich darf mir immer einen Vektor aus dem einen schnappen und einen aus dem anderen und darf die addieren. Ich addiere also jetzt Vektoren dieser Form, wo vorne irgendeine reelle Zahl steht und sonst 0, und Vektoren dieser Form, wo hinten eine reelle Zahl steht und sonst 0. Und dann bekomme ich genau das, was ich da hingeschrieben habe. Da bekomme ich nämlich dann alle Vektoren der Form a,0,b, wobei a und b reelle Zahlen sind. Und die einzige Frage, die ich jetzt noch an Sie habe, ist, müssen a und b gleich sein? müssen sie verschieden sein? Ist da jetzt irgendwas vorgegeben, so wie das da steht? Was denken Sie?
Beliebig?
Okay, das heißt, es würde bedeuten, dass zum Beispiel 102 da drin liegt. Und was ist mit minus 10, minus 1? Und was ist mit 005? Genau, sie nicken immer und sie haben auch völlig recht. Genau. Ich kann für Audrey einfach irgendwas nehmen. Die müssen nicht gleich sein, sie dürfen gleich sein. Aus all diesen Leuten besteht diese Summe. Danke. Und dann habe ich noch einen Vektor hingeschrieben, der... Ach, witzig, das ist ja sogar fast der gleiche. Dann habe ich noch einen Vektor hingeschrieben, der da nicht drin liegt. Und meine Frage an Sie ist wieder, warum nicht? Warum liegt der Vektor 0, 1, 0 nicht in dieser Summe? Insbesondere beschreibt diese Summe jetzt noch nicht den kompletten Vektorraum R3. Da fehlt sozusagen noch was. So, und warum? Können Sie es erklären?
Weil der mittlere Eintrag nicht in die Null sein.
Ganz genau. Dankeschön. Bei allen Vektoren, die wir in U1 plus U2 sehen, ist der mittlere Eintrag in dem Tupel 0. Wenn da also was steht, was nicht 0 ist, dann liegen wir auch nicht in dieser Summe. Und bei 0, 1, 0 ist das. Einverstanden? Was für Fragen haben Sie? Was für Fragen haben Sie zu diesem Beispiel, vielleicht speziell zu dem Summenzeug? Erstmal keine. Ansonsten aufschreiben und Jean-Luc sagen oder mich später fragen. Und dann haben wir jetzt noch das Thema Linearkombinationen. Das haben wir auch am Ende der letzten Vorlesung besprochen, aber haben wir auch nicht geübt. Deswegen kommt da jetzt was zu. Die Menge m, aus der ich gerne Linearkombinationen basteln möchte, besteht jetzt aus den Vektoren 101 und 200. Das sind übrigens beides Vektoren, die in dieser Summe vorkommen, U1 plus U2, die wir gerade gebildet haben. Und jetzt möchte ich üben, Linearkombinationen zu bilden. Und die erste, die mir eingefallen ist, war, na, ich guck mal, ob ich den Vektor 100 basteln kann. Dann habe ich gesehen, ja, kann ich, indem ich den zweiten Vektor benutze, 200, und den skalar multipliziere mit 1/2. Dann wird nämlich aus der 2 eine 1. Okay? Das kann man sich also wirklich so hinpuzzeln. Wenn man guckt einfach, kriege ich Skalare so hingebastelt, dass dann in der Linearkombination der Vektor rauskommt, den ich gerne darstellen möchte. So, wenn ich beide benutze, kann ich zum Beispiel den Vektor 001 basteln. Da nehme ich 100, die ich gerade schon hatte, und 101. Und wenn ich das richtig kombiniere, kommt dann der Vektor 001 raus. Und das heißt, dass die beiden Vektoren, die wir vorher hier zum Erzeugen benutzt haben, dass ich die beide in der Menge m als Linearkombination darstelle. Das sind so typische Argumente, die man macht. Man hat da so verschiedene Mengen, verschiedene Teilräume und manchmal will man so hin und her gehen und gucken, kann ich das vielleicht damit darstellen und wenn nicht, was fehlt vielleicht noch? Reicht es, wenn ich jetzt noch diesen Vektor dazu nehme? Kann ich dann alles darstellen, was ich brauche? Das ist so ein bisschen Puzzeln. Das werden wir ganz oft machen. Wer hat dazu noch eine Frage oder möchte da einfach noch mehr Beispiele sehen? Was brauchen Sie dazu? Dann habe ich hier jetzt noch, einfach damit Sie mal ein Beispiel sehen dafür, was passiert, wenn etwas nicht als Linearkombination darstellbar ist, habe ich hier jetzt noch den Vektor 010. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Bevor ich die Rechnung mit Ihnen durchgehe, möchte ich mal kurz einen Schritt zurücktreten und schauen, können wir vielleicht anders zeigen, dass 010 sich nicht als Linearkombination in M schreiben lässt. Was haben wir denn vorhin festgehalten? Die beiden Vektoren, die in der Menge m liegen, kommen beide aus dieser Summe U1 plus U2. Jeder Vektor, der sich daraus als Linearkombination basteln lässt, müsste dann auch in U1 plus U2 liegen. Jedenfalls dann, wenn diese Summe unter Linearkombination abgeschlossen ist. Das müsste man sich jetzt noch überlegen. Und dann sieht man, klappt nicht, denn 010 liegt da nicht drin, haben wir uns ja schon vorher klar. Das könnte also ein Argument sein, wie man zeigen kann, dass etwas nicht als Linearkombination darstellbar ist, ohne dass man explizit sowas versucht mit Koeffizienten hinzuschreiben und dann auf einen Widerspruch zu kommen. Und das sage ich Ihnen deshalb, weil es Leute gibt, die dafür einen Blick haben und die dann auf diese Art und Weise einfach viel schneller sind als mit dem Rechnen. Genauso wie es Leute gibt, die einen Blick haben, wie man super schnell und gut rechnet und ganz schnell auf Koeffizienten kommt und dann ist das der bessere Weg. Ich möchte Ihnen einfach anbieten, auszuprobieren, was ist eigentlich mein Weg? Worin bin ich eigentlich besonders gut? Bin ich schnell im Rechnen? Sehe ich schnell Koeffizienten? Oder bin ich eher gut darin, irgendwelche geschickten Teilräume mir probieren Sie das aus. Das ist auch wichtig für Klausuren, wo es um Geschwindigkeit geht und wo es sich lohnt, wenn man dann vorher schon für sich selber so ein bisschen rausgefunden hat, wo bin ich eigentlich schnell, was kann ich eigentlich gut, was für Tricks liegen mir. So, und jetzt habe ich Meldung gesehen. Irgendwo da hinten. Hatten Sie Ihre Hand gehoben? Wollten Sie was fragen? Ach so, der hat sich schnell erledigt. Gut. Oder es war jemand anders. Hat jemand anders gerade die Hand gehoben und wieder runtergenommen? Jetzt kommt mal der Weg zu Fuß. Wie kann man zu Fuß zeigen, dass etwas nicht als Linearkombination darstellbar ist? Ich mache das normalerweise mit einem Widerspruchsbeweis. Und da gibt es dann immer einen Schmierzettel und die ordentliche Version. Die Schmierzettelversion sah so aus, dass ich mir halt überlegt habe, hier ist mein Vektor 010, hier sind meine beiden Vektoren zum Basteln, 101 und 200. Und jetzt nehme ich mir einen Schmierzettel her und versuche einfach mal das zu basteln. So mache ich das. Das heißt, ich habe dann einen Schmierzettel. Und dann probiere ich einfach aus, irgendwas, das habe ich jetzt halt Lambda genannt, mal der eine, plus irgendwas, habe ich jetzt Mü genannt, mal der zweite. Und dann mache ich halt so ein Fragezeichen drüber. Geht das, dass da 0,1,0 rauskommt? Und dann rechne ich los. Wie sieht denn die linke Seite aus, wenn ich die ausrechne? Das habe ich Ihnen da aufgeschrieben. Wenn ich die, da steht es auf der rechten Seite, wenn ich das ausrechne, dann habe ich durch die Definition der Skalarmultiplikation als ganz linken Eintrag, da stehen 1 mal Lambda plus 2 mal Mu. Beim mittleren Eintrag habe ich stehen Lambda mal 0 plus Mu mal 0, also 0. Und beim Eintrag ganz rechts habe ich stehen Lambda mal 1 plus Mu mal 0. Und dann steht da einfach ein neuer Vektor da, Lambda plus 2 mal Mu, 0 und Lambda. Und ich weiß nicht, was Lambda und Mu sind, das sind ja meine Skalare zum Basteln, nach denen ich noch suche. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder finde ich jetzt eine Lösung, was Lambda und Mu sein könnten, und dann habe ich eine Linearkombination, denn Lambda und Mu sind dann einfach die Skalare, die ich gesucht habe. Oder ich merke, dass es nicht funktioniert. Und je nachdem, was rauskommt, sagt mein Schmierzettel mir dann halt, es geht, und das sind übrigens deine Skalare, Lambda und Mu, und dann kann ich das hinschreiben. Und die Person, die die Übungsaufgabe korrigiert, interessiert nicht, wie ich auf Lambda und Mu gekommen bin. Der Schmierzettel ist egal. Aber wenn der Schmierzettel mir sagt, es geht nicht, dann muss ich eine ordentliche Version meines Schmierzettels mit aufs Übungsblatt schreiben und muss hinschreiben, das geht nicht, das als Linearkombination zu basteln, weil. Und dann muss da halt eine Begründung kommen nach dem Motto, angenommen, es geht doch, dann nenne ich die Skalare so, dann steht da sowas und dann sehe ich aber, oh, in der Mitte steht einmal 1 und einmal 0, das geht nicht, Widerspruch, fertig. Ich erzähle Ihnen das deshalb, weil ich Schmierzettel so wichtig finde. Da kann man halt irgendwas machen, auch Dinge, die, für die man einen riesen Punkt abzukriegen würde auf der Übungsserie oder in der Klausur. Aber da kriegt man erstmal Ideen. Und dann kommt man drauf, es klappt und da sind meine Skalare, super, schreibe ich hin. Oder es klappt nicht. Und dann kann man sich überlegen, wie formuliere ich das jetzt ordentlich. Einverstanden? Was brauchen Sie da jetzt noch? Was haben Sie dafür noch für Fragen zu diesem Beispiel? Brauchen Sie irgendwo von noch mehr Erklärungen, noch andere Erklärungen? Auch da ist es wieder so, dass das mit der Erfahrung kommt. Und manche Leute sehen das super schnell, die gucken auf so ein paar Vektoren und sehen sofort zack, zack, zack. Und andere müssen wirklich erstmal auf dem Schmierzettel rumrechnen. Ja?
Müssen wir die Vektoren waagerecht schreiben oder dürfen wir Vektoren senkrecht?
Bitte waagerecht schreiben. Können Sie machen, kommt mir vor, als sei es unnötig umständlich, aber. So, jetzt habe ich da keine weiteren Fragen gesehen. Ah, doch? Kommt bei mir so gut wie nicht vor. Wenn, dann benutze ich meistens Brüche, damit es unmissverständlich ist. Und selbst das ist ziemlich selten. Bei diesen ganzen Beispielen benutze ich meistens ganze Zahlen. Und wenn Sie in der Übungsserie zum Beispiel darauf kommen, dass da 0,5 steht und Sie wollen 0,5 schreiben und ich 1,5, dann bitte ich Sie, das so hinzuschreiben, dass da ein bisschen Abstand ist und man dann sieht, okay, das ist die Kommazahl und dann kommt das Komma für den nächsten Eintrag im Tupel. Und dann ist das okay.
Also dann müsste quasi Komma, kein Semikolon nennen.
Kein Semikolon, nein. Das ist definiert als Tupel mit Kommata dazwischen. Ja, das ist so. Genau wie bei Mengen, da sind auch Kommata. Ja, und dann einfach mit Abständen gucken, dass es geht und dass es lesbar ist. Meistens funktioniert das. Bei mir kommen ja nicht so oft Kommazahlen vor. viel wichtige Informationen. Erstens sind Erzeugnisse Teilräume und das ist gut, denn in Teilräumen haben wir tolle Rechenregeln. Und wir kriegen so eine Art Kochrezept, wie man ein Erzeugnis konkret hinschreiben kann. Und um zu verdeutlichen, warum das toll ist, möchte ich nochmal kurz zu den Beispielen kommen, die wir eben hatten. Mit dem Lemma, wenn wir das dann haben, können wir nämlich zum Beispiel sagen, naja, das Erzeugnis der Lernmenge ist die Menge aller Vektoren, die man als Linearkombinationen aus der Lernmenge basteln kann. Das Einzige, was man da basteln kann, ist der Nullvektor. Das sehe ich sofort, da muss ich mir gar nicht lange überlegen. Genauso hier, wenn man schon einen Teilraum hat, dann ist klar, dass man da alles als Linearkombinationen basteln kann. Also das ist der Teilraum selber. Und hier haben wir dann endlich ein schönes Argument dafür, warum das Erzeugnis eines einzelnen Vektors einfach nur aus allen skalaren Vielfachen besteht. Denn das sind die einzigen Linearkombinationen, die ich basteln kann, wenn ich nur einen Vektor zu tun habe. Ist also wirklich super praktisch. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Vektoren in einem komischen, sehr komplizierten Vektorraum, nur zwei, und sollen das Erzeugnis ausrechnen. Wollen Sie wirklich alle Unterräume angucken und immer gucken, ob die beiden Vektoren da drin liegen und dann den Durchschnitt bilden? Nein, niemand will das, ich auch nicht. Aber die Menge aller Linearkombinationen hinzuschreiben, ist ganz einfach. Deswegen ist dieses Lemma wirklich, wirklich Gold wert. Also kurz nochmal, was steht da und was für Notation haben wir? Wir haben einen Körper K, wir haben einen K-Vektorraum V und Sie sehen schon, dass ich jetzt ganz viel Notation weglasse, also diese ganzen Verknüpfungszeichen, weil ich davon ausgehe, dass die jetzt sowieso immer gleich heißen. Die Vektorenaddition heißt Plus, die Skalarmultiplikation zumindest Mal und im Körper haben wir auch einfach Plus und Mal. Und dann haben wir eine Teilmenge M von V gegeben und um die geht es jetzt. Erste Aussage, das Erzeugnis der Menge M über K ist ein K-Teilraum von V. Zweite Aussage, dieses Erzeugnis kann man schreiben als Menge aller Vektoren von V, die sich als Linearkombination in M schreiben lassen, natürlich über K. Also wenn da nichts anderes steht, ist immer gemeint über den Körper K. So, da haben wir jetzt also einiges zu beweisen. Erstmal müssen wir diese Teilraumeigenschaft zeigen. Gut, dass wir das Teilraumkriterium haben. Und dann zeigen wir eine Gleichheit von Mengen. Denn wir haben dann ja einmal die Menge aller Linearkombinationen, die da stehen. Und wir haben das Erzeugnis, das sind zwei Mengen, und wir zeigen die Gleichheit, indem wir wirklich zwei Inklusionen zeigen. So wie blutige Anfänger halt sind wir auch. Haben rechts. So. Haben Sie noch Fragen oder Wünsche, bevor wir anfangen, das zu beweisen? Dann los. Lemma. Entschuldigung, meine Notizen haben sich gerade verabschiedet. Und meine Kanne. So, Beweis Lemma 223. Geben wir doch diesem Erzeugnis mal einen Namen. Wir wollen zeigen, B ist ein K-Teilraum von V und wir machen das mit dem Teilraumkriterium. Da gibt es auch eine Nummer zu, nämlich Lemma 220. Und unter Vektorenaddition. Das sind die drei Sachen, die wir jetzt machen. Ja, was ist ein Nullvektor? Das ist der Durchschnitt über Teilräume von V. Und jeder Teilraum von V enthält den Nullvektor. Also enthält auch dieser Durchschnitt den Nullvektor und deswegen enthält B den Nullvektor. Schneiden. dass wir hier gerade nebenbei zeigen, dass der Durchschnitt von K-Teilräumen auch wieder ein K-Teilraum ist. Und zwar egal, ob zwei oder viele. Das machen wir quasi automatisch mit, während wir diesen Beweis führen. Denn das Erzeugnis ist ja nichts anderes als ein Durchschnitt über haufenweise Teilräume. Was haben wir noch? Wir haben die Skalarmultiplikation. Okay, nehmen wir also mal. Ach, wir nehmen einfach Mutationen für alles. Sein V, B, B, Lambda, K. Dann habe ich jetzt alles, was ich brauche für die beiden Teilraumkriteriumsgeschichten. Was ist denn mit der Skalarmultiplikation los? Gucken wir uns Lambda mal V an. V liegt in B. Und B, genau, V liegt in B, also in diesem Erzeugnis. Also liegt V in jedem Teilraum, der die Menge M enthält. Und jeder Teilraum ist unter Skalarmultiplikation abgeschlossen. Das heißt, dass jeder solche Teilraum, in dem das V liegt, automatisch auch Lambda mal V enthält. Aber wenn jeder Teilraum, in dem V liegt, auch Lambda mal V enthält, dann heißt es ja, dass Lambda mal V auch wieder in diesem Durchschnitt vorkommt. Also liegt es in B. Und das Argument kommt gleich so ähnlich nochmal. Deswegen versuche ich mal, das so hinzuschreiben, dass ich gleich Gänsefüßchen benutzen kann. Oder die Menge der Vektoren, die man als Linearkombination schreiben kann, mit den Vektoren aus M und den Skalaren aus K. Der geben wir einen Namen und dann machen wir machen das jetzt so in mehreren Schritten. Erstmal überlegen wir uns, ob wir irgendwas sehen, also ob irgendwas zwischen diesem Erzeugnis W und dieser Menge von den Ja-Kombinationen sozusagen sofort ins Auge sticht. Dann schreiben wir das hin. Und dann überlegen wir uns, dass diese Menge von Vektoren, die man als Linearkombination schreiben kann, dass die selbst einen Teilraum bildet. Und das ist auch wieder mit dem Teilraumkriterium einfach zu sehen. Und dann sehen wir, dass diese Informationen zusammen schon die Aussage liefern, die wir haben wollen. Sei also L die Menge aller möglichen K-Linearkombinationen in N. Das ist jetzt eine Teilmenge von V, von der wir zeigen wollen, dass sie ein Teilraum ist, nicht nur eine Teilmenge. Also machen wir nochmal gleich weiter. Warum liegt der Nullvektor da drin? Wie kann ich den Nullvektor sehen in dieser Menge aller möglichen Linearkombinationen? Genau, ich schnappe mir irgendeinen Vektor und setze Lambda gleich 0. Und was ist, wenn m die leere Menge ist? Was mache ich dann? Dann muss ich benutzen, dass ich den Nullvektor auch als Linearkombination in der leeren Menge schreiben kann, nämlich als leere Linearkombination. Deswegen haben wir diese Spezialfälle mit aufgenommen, damit man dann hier kein Problem hat. Wir müssen immer mitdenken, es könnte sein, dass m die leere Menge ist und dann habe ich nichts zum Basteln. Aber ansonsten völlig richtig mitgedacht, sobald in m irgendwas liegt, nehme ich das halt skalar mal 0 und kriege den Nullvektor und ansonsten nehme ich die leere Linearkombination. So, was noch? Wir brauchen wieder für das Teilraumkriterium Abgeschlossenheit unter Skalarmultiplikation und unter Summenbildung, aber das schreibe ich jetzt nur so ganz kurz hin, das ist doch klar, oder? Wie sehen denn solche Linearkombinationen aus? Ich schnappe mir ein paar Vektoren aus M, falls da welche sind, schreibe Skalare davor und addiere das dann. Wenn ich das zweimal mache, dann kann ich das einfach als große Summe hinschreiben, das ist auch eine Linearkombination. Und wenn ich da noch ein Skalare vorsetze und damit multipliziere, dann multipliziere ich halt die einzelnen Skalare in der Linearkombination, aber das ist auch wieder eine Linearkombination. Das heißt, in dem Fall ist da wirklich gar nichts groß los. Natürlich ist diese Menge L abgeschlossen unter Addition und Skalare. Sagen Sie mal, wie ich die Vektoren als Linearkombination schreiben kann? Richtig. Genau. Wir nehmen uns einfach so einen Vektor aus M her und schreiben ihn als 1 des Körpers mal den Vektor. Das ist eine Linearkombination, also muss es in der Menge L liegen und damit habe ich einfach nur den Vektor nochmal selber hingeschrieben. Genau richtig. So machen wir das. Deswegen ist L eine Teilmenge. Deswegen ist M eine Teilmenge von L. Wer möchte, dass ich das Argument hinschreibe und nicht nur so. Gleich für alle. V aus M gilt 1 des Körpers mal V gleich V. Und das ist eine Karte. So, jetzt habe ich also schon mal die eine Inklusion. Oder? Na, fast. Wenn m die Teilhänge von L ist, dann heißt das ja, dass L bei dieser Durchschnittbildung für das Erzeugnis von M vorkommen muss. Denn da kommen alle Teilräume vor, die M enthalten. Und L ist ein Teilraum und enthält M. Also kommt L bei der Durchschnittbildung vor. Deswegen liegt der Durchschnitt da drin. Wir haben jetzt also gesehen, dass das Erzeugnis von M, dieses G, in L liegt. Und dann ging es noch darum, sich zu überlegen, wie kann ich dieses Erzeugnis anders schreiben. Und der Vorschlag war, wir schreiben es als Menge von Linearkombinationen, die man bilden kann in M. Und wie haben wir gezeigt, dass das stimmt, diese Charakterisierung? Na, indem wir uns diese Menge der Linearkombinationen erstmal angeguckt haben, haben die L genannt, haben gezeigt, dass die erstens einen Teilraum bildet von V und dass die zweitens die Menge M enthält. Das hat uns nämlich dann eine Inklusion schon mal geschenkt, nämlich die, dass das Erzeugnis in der Menge dieser Linearkombinationen. Und umgekehrt haben wir dann einfach benutzt, dass das Erzeugnis ein Teilraum ist, also abgeschlossen ist unter der Bildung von Linearkombinationen. Das gab die andere Inklusion. Und bei zwei Mengen, die sich gegenseitig enthalten, wissen wir, dass die gleich sind. Das ist die Definition. So, und warum habe ich diese Argumente nochmal wiederholt? Na, erstens, weil ich das Teilraumkriterium feiern möchte. Und zweitens, weil ich feiern möchte, dass wir die ganze Zeit die Vektorraumaxiome benutzen und die Rechenregeln in Vektorräumen. Und wir werden das immer wieder machen und immer so nebenbei und ich werde irgendwann aufhören, das die ganze Zeit zu feiern. Das ist eigentlich schade. Eigentlich müsste man das die ganze Zeit immer wieder feiern, dass es diese tollen Rechenregeln gibt und dass wir die einfach benutzen können. So, das war der Mark 223. Und gucke mal, ja, ich habe da ein bisschen was zu aufgeschrieben, aber das sind Merksätze, die lang sind und die mit Masken nervig zusammen zu sprechen sind, deswegen machen wir das nicht. Sondern ich feiere das jetzt einfach nochmal kurz und Sie denken vielleicht explizit mit, wenn Sie das möchten. Denn was man sich auf jeden Fall merken sollte, ist, dass man ein K-Erzeugnis auf einer Menge auf zwei Weisen beschreiben kann. Das eine ist die Definition, Durchschnitt über alle K-Teilräume, die Menge enthalten. Das andere ist diese Charakterisierung, die wir gerade bewiesen haben, Menge aller Vektoren, die man aus der Menge als Linearkombination bastelt. Und je nachdem, was Sie gerade für eine Aufgabestellung haben, ist dann eben mal das eine praktisch und mal das andere. Und dieses mit den Vektoren in M und dass das die Zutaten sind, dass man dann daraus den Kuchen backt, das ist halt so eine Analogie, die manchen Studis hilft. Und die jetzt auch mit diesem Lemma vielleicht noch ein bisschen klarer wird. Einfach weil das Basteln der Linearkombination halt das ist, was man so macht mit den Zutaten. Und suchen Sie sich ein anderes Bild, wenn Sie das besser finden. Und erzählen Sie es mir, wenn Sie ein Bild haben, das für Sie ganz toll funktioniert. Denn ich sammle solche Bilder und in der nächsten Linie in Algebra kommt dann halt nicht nur der Kuchen, sondern vielleicht noch drei andere. Gut. Das war, glaube ich, alles, was ich zum Thema Erzeugnis noch erwähnen wollte. Am Ende ist, was ist denn am Ende besonders wichtig? Na, es ist wichtig, dass Sie, wenn Sie ein Erzeugnis sehen, wissen, was Sie da vor sich haben und beschreiben können, was das ist. Und es ist wichtig, dass Ihnen klar ist, wie man zeigt, dass etwas in einem Erzeugnis liegt oder nicht. Also, dass Sie ganz praktisch in der Lage sind, das zu entscheiden. Das ist auch wichtig. Und dann kommen wir jetzt zur Abbildung. Habe ich ja schon angekündigt. Auch bei Vektorräumen interessieren uns Abbildungen, die nicht einfach nur von der einen Menge in die andere gehen und quasi die Vektorraumstruktur vergessen oder kaputt machen, sondern uns interessieren Abbildungen, die die Vektorraumstruktur respektieren. Und das wären wieder Homomorphismen. Da haben wir also wieder eine Homomorphie-Eigenschaft und die sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen Körper K, wir haben zwei Vektorräume, die jetzt V und W heißen, die dürfen gleich sein. Die dürfen aber auch verschieden sein. Wichtig ist, dass der Körper der gleiche ist. Und wir sehen auch gleich warum. Wenn wir zwei Vektorräume haben, die über verschiedenen Körpern definiert sind, dann müsste man sich erstmal überlegen, wie man dieses Konzept dann verallgemeinern kann. Erstmal brauchen wir den gleichen Körper. Und eine Abbildung Phi von dem ersten Vektorraum V in den zweiten Vektorraum W heißt ein K-Vektorraum-Homomorphismus. Das kürzen wir natürlich später ab. Oder K-lineare Abbildung. So, bei mir in der linearen Algebra hieß es meistens K-lineare Abbildung und das findet man auch sonst ganz oft, aber es gibt eben auch Leute oder Bücher oder so, die konsequent Vektorraum-Homomorphismus sagen. Deswegen arbeiten wir hier einfach mit beiden Begriffen, austauschbar. Und die Rechenregel, die man nachweisen muss, ist erstens Verträglichkeit mit der Vektoraddition und zweitens Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Das sind die beiden Sachen, die wir da haben zum Rechnen im Vektorraum. Das ist also vielleicht jetzt nicht so überraschend. Und zusammen nenne ich das dann wieder die Homomorphie-Eigenschaft. Also erstens ist egal, ob ich zuerst im Vektorraum V addiere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann im Vektorraum B addiere. Die beiden Pluszeichen bedeuten hier also verschiedene Additionen. Die eine ist die in V, die andere ist die in W. Und es ist auch egal, ob ich zuerst Skalarmultiplikation mache im Vektorraum V und dann abbilde, oder ob ich zuerst abbilde und dann Skalarmultiplikation mache für den Vektorraum W. Die beiden Punkte sind also Skalarmultiplikationen, aber die eine ist in V und die andere in W. Beziehungsweise die eine ist in, geht von K kreuz V los und die andere von K kreuz W, um ganz genau zu sein. Das ist das, was wir für einen Vektorraumhomomorphismus brauchen. Gut, Homomorphie-Eigenschaft hatten wir, die Abkürzung haben wir schon benutzt bei Gruppen, die benutzen wir einfach weiter. Und dann haben wir auch wieder diese Strukturen, die wir von Homomorphismen schon kennen, nämlich einerseits den Kern. Und der Kern eines Vektorraumhomomorphismus ist einfach das, was wir schon kennen als Kern von Gruppenhomomorphismen. Denn wir ignorieren einfach kurz den Rest und gucken uns einfach nur die Gruppe V mit Plus an. Die Homomorphie-Eigenschaft beinhaltet ja die Homomorphie-Eigenschaft für die Gruppe V mit Plus und die Gruppe W mit Plus. Die steckt da quasi mit drin. Dementsprechend kann ich als Kern auch einfach das hinschreiben, was ich denke, was es ist. Nämlich die Menge aller Vektoren aus V, die von Phi abgebildet werden auf das neutrale Element in W, also auf den Nullvektor in W. So, der Kern ist also das, was man denkt. Das Bild ist auch das, was man denkt. Und merken kann man sich jetzt, wenn man möchte, dass ein Vektorraumhomomorphismus nichts anderes ist als ein Gruppenhomomorphismus von der Gruppe V plus in die Gruppe W plus, wo zusätzlich noch eine Rechenregel für die Skalarmultiplikation kommt. Und jetzt gucken wir mal kurz drauf, was passieren würde, wenn K nicht der gleiche Körper wäre für die beiden Vektorräume. Das wäre für den Teil mit der Addition egal, aber wenn wir auf den Teil mit der Skalarmultiplikation gucken, dann sehen wir, da passiert jetzt was, denn auf der linken Seite kann ich dann ganz normal Lambda mal U ausrechnen und kann das abbilden, denn da habe ich ja den Körper K. Aber wenn jetzt beim Vektorraum W plötzlich ein anderer Körper rumläuft, über dem der definiert ist, dann weiß ich nicht, was Lambda mal das Bild ist. Denn dieses Lambda kommt dann aus einem Körper, der vielleicht mit dem Vektorraum W nichts zu tun hat und dann stehe ich da und was mache ich dann? Für den Fall müsste man also dieses Konzept verallgemeinern und sich einmal überlegen, was sinnvoll ist. Wir betrachten das immer nur in dem Fall, wo die beiden Vektorräume über den gleichen Körper definiert sind. möchten vorher, ja?
Hieße das dann, wenn wir jetzt immer denselben Körper betrachten, dass dann auch die Salamo-Differenzation in V dasselbe wie in G? Oder?
Naja, der Vektorraum V könnte ja einer sein, der aus zwei Tupeln über R besteht. Also Tupel der Form A, B und das sind reelle Zahlen, das ist ein Vektorraum über R. Und W könnte auch ein R-Vektorraum sein, aber halt ein anderer, der zum Beispiel aus Funktionen besteht. Und dann wäre die Skalarmultiplikation schon was Unterschiedliches. In dem einen Fall würde man halt von links die Einträge multiplizieren, im anderen Fall müsste man sich überlegen, was macht die Skalarmultiplikation da, aber auf jeden Fall kann man eine Verträglichkeitsregel nachprüfen. Sie ergibt Sinn, weil in beiden Fällen definiert ist, was es bedeutet, wenn ich von links mit einer reellen Zahl multipliziere. Und nur darum geht es. Es muss nicht gleich sein, es muss nur definiert sein, was es ist. Ergibt es Sinn? Ein bisschen? Sollen wir kurz ein Beispiel angucken, ein konkretes? Würde es helfen? Wünschen Sie sich das? Wünscht es jemand anders? Dass wir einmal kurz gucken, verschiedene Vektorräume, gleicher Grundkörper und es sieht irgendwie komisch aus? Es ist immer gut, wenn Dinge ein bisschen komisch aussehen. Okay, wir erweitern unseren Schmierzettel. Ich gehe da mal kurz hin. Also, sagen wir doch mal, V ist dieser Matrizenraum und B ist R kurz R. Und meine Abbildung Phi von, und beide über R definiert als Vektorräume, und das kennen wir, da erzähle ich überhaupt nichts Neues. Und jetzt kommt Phi von V nach B. Und was soll Phi jetzt mal lustiges machen? Für alle A, B, C, D aus V, so sehen ja die Leute aus V aus, sei A, B, C, D, Phi definiert als, was mache ich mal lustiges? Ich schnappe mir mal die Diagonaleinträge und bastel aus denen ein Tupel. Dann lande ich auf jeden Fall im richtigen Vektorraum. Und dann könnte man jetzt also versuchen nachzurechnen, ob das ein Vektorraum ist. So, das ist jetzt eine kleine Aufgabe für Sie, um zu gucken, was das mit der Frage zu tun hat. Das erste ist nur eine Bezug auf die Addition, das ist langweilig. Da habe ich ja einmal was Internes in V und einmal was Internes in W, so eintragsweise. Interessant ist, was mit der Skalarmultiplikation passiert, denn dann muss ich mich ja fragen, wie funktioniert die hier für die Matrizen, wie funktioniert die hier für die Tupel und verträgt sich das. Das, was ich meinte. Der gleiche Körper. Die Skalarmultiplikation macht durchaus etwas unterschiedliche Dinge, jedenfalls wenn man genau hinguckt, denn es sind ja verschiedene Objekte. Aber die Frage ist nur, ist es definiert und kann ich damit diese Rechenregeln nachprüfen? Und das geht hier. Dann kann man gucken, stimmt es oder stimmt es nicht. Und wenn Sie das machen wollen und dann irgendwo nicht weiterkommen oder gucken wollen, ist es richtig, was ich mir überlegt habe, dann sagen Sie Bescheid. Dann kann ich nämlich dieses Beispiel für Sie einmal so ein bisschen ausarbeiten und dazu eine Podcast-Folge machen. Das ist kein Problem. So, ein Beispiel für verschiedene R-Vektorräume und eine Abbildung von dem einen in den anderen, sodass man sich jetzt diese Frage stellen kann mit dem Vektorraumhomomorphismus und eben einmal gucken muss, was macht denn die Skalarmultiplikation? Vielen Dank für diese Frage. So. Dann gehen wir doch einfach mal zu den Beispielen, die ich vorbereitet habe. Das ist, glaube ich, alles viel einfacher. Sie haben jetzt direkt eine Frage gestellt, die zu einem fortgeschrittenen Beispiel führt. Also, wieso bin ich jetzt wieder hier? Da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung, Moment. Da war ich. Und hier ist das Beispiel. Entschuldigung. So. Das erste Beispiel, das ich mir überlegt habe, ist die sogenannte Projektion auf eine Komponente. Da fangen wir in R² an und wir bilden auch wieder nach R² ab. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man auf eine Komponente projizieren kann. Ich habe gleich zwei Einträge in dem Tupel und dann kann ich sagen, ich projiziere auf die erste oder ich projiziere auf die zweite. Und das heißt einfach nur, dass ich den anderen Eintrag auf 0 setze. In diesem Beispiel hier habe ich mich entschieden, dass ich auf die erste Komponente projiziere. Das heißt, so ein Vektor xy aus R² wird abgebildet auf x0. Und wir können ja mal auf dem Schmierzettel überlegen, was da anschaulich passiert. Was macht denn diese Abbildung mit meinem Vektorraum R². So, hier ist R². Okay, hier ist ein Stückchen von R². Da ist der Nullvektor, die 0. Was macht denn jetzt diese Projektion mit den Punkten aus R². Kann mir das jemand erklären, so richtig anschaulich, was da passiert? Da ist eine Meldung. projiziere ich also auf diese erste Komponente, die jetzt eine Summe ist, und die zweite wird zu 0, dann kann ich das wieder auseinanderziehen und sehe, es ist egal, ob ich zuerst addiere oder ob ich zuerst abziehe. Und genauso bei der Skalarmultiplikation, da ist auch egal, ob ich zuerst die beiden Einträge mit Lambda multipliziere und dann projiziere oder andersrum. Das ist also ein ziemlich einfaches Beispiel für einen Vektorraumhomomorphismus. In diesem Fall von R² in sich selbst hinein. Und wir gucken mal, was wir da noch so Interessantes sehen. Manches sehen wir vielleicht jetzt schon vor uns, weil wir gerade in das Bild geguckt haben und was die Abbildung anschaulich macht. Dementsprechend kann man sich jetzt schon überlegen, wie sieht denn wohl der Kern aus? Der Nullvektor diesmal, den man da braucht, als Bild für die Elemente im Kern, ist ja einfach der Punkt 0, 0, der Ursprung. Der Kern besteht also jetzt aus allen Vektoren aus R², die bei der Projektion auf die erste Komponente hier landen. Und wir haben gerade ja schon mal anschaulich geguckt, wo liegen immer die Punkte, die dann hier das gleiche Bild haben. Dementsprechend können Sie mir jetzt anschaulich sagen, wo die Punkte im Kern liegen.
Auf der Y-Achse.
Genau, das ist genau die Y-Achse. Und jetzt gucken wir einmal nach, wie sieht das aus, wenn wir das ordentlich hinschreiben. Ja, das ist wirklich genau das. Das ist genau die Y-Achse, also das Erzeugnis des Vektors 0,1. Wem ging das zu schnell? Wer möchte diese Rechnung nochmal durchgesprochen haben, wie man die Menge ordentlich hinschreibt? Okay, machen wir. Also, nach Definition besteht der Kern von Phi aus den Elementen in V, die beim Abbilden auf dem Nullvektor landen. Der Nullvektor ist in dem Fall einfach 0, 0. Also gucke ich, welche Vektoren beim Abbilden mit Phi den Nullvektor ergeben, und das sind dann genau die, die nach dieser Projektion den Nullvektor ergeben. Und die Projektion eines Vektors der Form AB ist der Vektor A0. Aber wenn der Vektor A,0 dasselbe ist wie der Vektor 0,0, dann muss diese erste Komponente A, die überhaupt noch was beitragen sein kann, 0 sein. Ich bekomme also alle Vektoren, bei denen der erste Eintrag 0 ist, und das sind genau die Vektoren, die ich darstellen kann als skalares Vielfaches des Vektors 0,1. Und das ist die Y-Achse, anschaulich gesehen. Okay? Und das Bild, das haben wir auch vorhin schon anschaulich besprochen, das Bild ist die komplette X-Achse. Erstmal kann man sich überlegen, dass das Bild in der X-Achse drin liegt. Das sieht man ja quasi durch die Projektion, dass dann danach immer der eine Eintrag 0 ist, also muss man da auf der X-Achse landen. Und die nächste Frage ist dann, warum trifft man denn die komplette X-Achse? Wer kann mir das erklären? Wer kann mir erklären, dass das Bild wirklich die komplette X-Achse ist und nicht einfach nur da drin liegt und es gibt vielleicht noch so Lücken? Kann das jemand erklären? Ja?
Weil alles über R definiert ist.
Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Punkt auf der X-Achse habe, wie finde ich dann ein Urbild? Unter Phi.
Ich stelle die Frage nochmal anders. Ich habe jetzt hier irgendein Pünktchen. Da hier keine Skala ist, kann ich mir jetzt irgendwas ausdenken und sage mal, das ist der Punkt 73, 0. Wie finde ich das ganze Urbild unter Phi? Irgendein. Wer hat die
Idee? Das müsste jetzt einer sein, der den x-Wert 73 immer noch hat und einen beliebigen Wert für b, was jetzt gerade 0 ist.
Genau, also können Sie mir jetzt mal einen sagen, ein Beispiel?
73,5.
73,5, das wäre dann wahrscheinlich ungefähr hier, wenn ich für den Maßstab ein. Zum Beispiel. Ich könnte aber auch irgendwas hier unten schnappen. Hauptsache, ich bin hier auf dieser Achse. Das volle Urbild des Punktes 73,0 ist die komplette Gerade hier, parallel zur Y-Achse durch den Punkt 73. So, und damit habe ich jetzt leider auch schon ein paar Fragen quasi beantwortet, die ich hier formuliert habe. Aber überlegen Sie einfach nochmal selber, wie würden Sie das jetzt ordentlich beweisen? Ist diese Abbildung Phi injektiv? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Wie können Sie das begründen? Ist sie surjektiv? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Können Sie die Abbildung vielleicht, wenn irgendwas schief geht, ein bisschen abwandeln, sodass dann eben doch was rauskommt, was diese Eigenschaften hat? Können Sie Start- und Zielbereich irgendwie verändern? spielen Sie damit mal ein bisschen rum. Das ist nämlich ein tolles Beispiel, was immer wieder in Variationen auch in der Vorlesung eine Rolle spielen wird. Es ist also gut, wenn Sie damit vertraut sind. Und dann gibt es noch ein paar andere Standardbeispiele, die ich Ihnen auch ans Herz legen möchte. Also sowas wie die total langweilige Abbildung, die alles auf den Nullvektor wirft. Die ist natürlich auch ein Vektorraumhomomorphismus, aber halt langweilig. Der Kern ist einfach alles. Das Bild besteht nur aus dem Nullvektor. Ja, okay, gibt es halt auch. Die identische Abbildung ist auch immer k-linear. Auch total langweilig. Alles steht sofort da. Und das sind Spezialfälle von einem Typ Abbildung. Das kommt dann in den Übungen irgendwie dran. Und dieser Typ Abbildung ist auch wichtig, kommt auch ständig vor, nämlich Multiplikation mit einem festen Skalar. Wir haben also unseren Vektorraum V, schnappen uns einen festen Skalar Lambda aus dem Körper und definieren als Abbildung, dass man jeden Vektor mit diesem festen Skalar multipliziert. Sie können sich das vorstellen wie eine Stauchung oder Strecke. Naja, und wenn man alles mit 0 multipliziert, dann kommt halt die Nullabbildung raus. Wenn man alles mit 1 multipliziert, kommt die identische Abbildung raus. Wenn man alles mit minus 1 multipliziert, aus dem Körper, dann überlegen Sie bitte mal anschaulich, was da passiert. Oder wenn ich alles mit 2 multipliziere, mal angenommen, ich bin über dem Körper R und es gibt da die Zahl 2, was passiert da? Oder wenn ich alles mit minus 5 multipliziere. Überlegen Sie anschaulich, was das macht. Das sind nämlich alles wunderschöne k-lineare Abbildungen, die man sich auch anschaulich ganz toll klar machen kann, was da überhaupt passiert. Aufgabe für Sie. Und damit kommen wir, glaube ich, zum nächsten Lemma. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und dann wische ich erstmal. Ne? Jetzt haben wir den Tafel. Ich wische erstmal. Und das nächste Lemma ist hoffentlich vielleicht so eine Art Déjà-vu. Ich zeige Ihnen das mal. Und dann können Sie schon mal so ein bisschen drauf gucken und überlegen, Moment, das kennen wir doch eigentlich alles schon. Wie beweisen wir das jetzt eigentlich nochmal? Zuerst abbildet oder zuerst das Inverse bildet. Das Bild der Kern ist eine Untergruppe und sogar noch irgendwie besser. Dann hatten wir irgendwann später, glaube ich, dieses mit der Injektivität und dem Kern und so weiter. Also dieses ganze Zeug, das haben wir so oder so ähnlich für Gruppen schon gesehen. Und dementsprechend wenig müssen wir jetzt auch beweisen. Einfach weil wir ständig sagen können, wissen wir schon, gilt für Gruppen. Und dann ist da noch so ein bisschen Zeug zu tun mit der Skalarmultiplikation und das war's. Hinweis, warum ich das jetzt trotzdem nochmal aufgeschrieben habe. Ich hätte ja jetzt auch sagen können, dass ich im Rest der Vorlesung einfach immer dieses Gruppenlemma zitiere. Aber dann hätte ich jedes Mal dazu sagen müssen, das kann ich jetzt benutzen, weil V mit Plus eine Gruppe ist. Und ich hätte auch jedes Mal noch was sagen müssen zur Skalarmultiplikation. Um das nicht machen zu müssen, schreiben wir es halt jetzt noch einmal so hin, dass wir es direkt für Vektorräume zitieren können. Und wie wir sehen, macht uns das fast gar keine Arbeit. Also, was folgt wirklich sofort aus Lemma 2.9? Weiß aus Lemma 2.9 angewandt auf die Gruppen V plus und W, wie ist der zweite W? Ja. W mit plus können wir Teil A mit dem neutralen Element, das steht wirklich da. B auch, B war dieses mit dem erst invertieren oder erst abbilden, das steht auch wirklich genauso da. Bei C müssen wir vielleicht mal kurz hingucken. Und Teil D, naja, der Kern, so wie der definiert ist, bezieht sich ja auch nur auf das neutrale Element für die Vektorenaddition. Das heißt, es steht wirklich auch genauso schon in dem Gruppenlemma. Das heißt, Teil D müssen wir auch gar nicht haben. So, und bei C und E, da würde ich sagen, naja, also, dass der Kern eine Untergruppe ist bezüglich der Vektorenaddition, das steht in Lemma 2.9. Und dass das Bild eine Untergruppe ist von W bezüglich der Vektorenaddition, das steht auch in Lemma 2.9. Das heißt, das Einzige, was wir uns da noch angucken müssen, ist, warum das Teilräume sind und nicht nur Untergruppen bezüglich Plus. Das heißt, wir müssen irgendwie die Skalarmultiplikation noch mit verarbeiten. Denn dann kann ich ja wieder das Teilraumkriterium benutzen. Das Teilraumkriterium kann ich ja auch so verstehen, wenn ich schon eine Untergruppe habe für die Vektorenaddition, dann muss ich nur noch gucken, ist es unter Skalarmultiplikation abgeschlossen, denn wenn ja, habe ich alle drei Punkte, fertig ist der Teilraum. Gut, machen wir das mal für den Kern. Ich muss mir also ein Element aus dem Kern hernehmen und ein Skalar und muss gucken, ob das, was rauskommt nach der Skalarmultiplikation, auch wieder im Kern liegt. Ja, V aus dem Kern von Phi, meinetwegen. So, dann rechnen wir mal irgendwie los. Mich interessiert ja Lambda mal V. Also nehme ich mal Lambda mal V und bilde es mal ab mit Phi. Das ist ja das, was mich interessiert. Da soll am Ende gern der Nullvektor in B rauskommen, hoffentlich. Ja, das steht da so. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Also wende ich die Homomorphie-Eigenschaft an. Und zwar den Teil für die Skalarmultiplikation. Das sagt mir dann, dass ich auch zuerst abbilden und danach mit Lambda Skalar multiplizieren kann. Also die Homomorphie-Eigenschaft Lambda mal Vphi. Jetzt weiß ich aber, dass V aus dem Kern von Phi kommt. Das heißt, wenn ich V abgebildet habe, kommt der Nullvektor in B raus. Lambda mal Nullvektor in B. Aber für alle Vektorräume haben wir gezeigt, in irgendeinem kleinen Lemma letztens, das war der erste Teil, dass wenn ich den Nullvektor nehme und den mit irgendeinem Skalar multipliziere, egal welcher, dass dann immer der Nullvektor rauskommt. Also liegt Lambda mal V im Kern. Für den Vektorraum W. Naja, wenn ich keine Idee habe, dann setze ich erstmal irgendwas ein. Ich setze halt für W U Phi ein. Und jetzt nehme ich die Homomorphie-Eigenschaft und klammer das um und schreibe Lambda mal U hoch Phi. Und das ist jetzt sehr gut, denn U kommt aus V. Lambda mal U liegt auch in V und jetzt habe ich das Bild eines Vektors aus V unter Phi. Also liege ich im Bild. Und damit habe ich gezeigt, dass Lambda mal B im Bild liegt. Also ist auch das Bild im Kartenraum. Fertig. Déjà-vu. Bisschen Gruppenzeug zitieren. Ein, zwei Rechnungen selber machen. Das war eigentlich nur die Homomorphie-Eigenschaft. Fertig. Oder? Ich warte mal kurz, ob Sie noch Fragen haben oder Einwände. Brauchen Sie irgendwas nochmal? Nochmal langsamer, nochmal anders? Ja?
Danke.
Ja. Dankeschön. Das Bild ist ein Karteiraum von B, vom Zielbereich. Danke. Da steht es richtig. Ja, da steht es richtig. Gut, danke. Und weiter geht's, mal gucken. Oh, wir sind ja schon richtig weit, super. Dann, ja, dann reißen wir das nächste Thema an, bis zum Satz, aber den Beweis des Satzes, den machen wir dann in der nächsten Vorlesung. Dann kann ich nämlich trotzdem noch ein bisschen früher Schluss machen. Als nächstes, nach einer neuen Struktur, nach Teilstrukturen und Homomorphismen kommen Faktorstrukturen. So, wieder mit der gleichen Idee wie vorher, auch schon bei Gruppen, geht es darum, dass man modellieren können möchte, dass man irgendwo Informationen hat, die man jetzt gerade nicht wirklich braucht und dann kann man die irgendwie rausfaktorisieren. Das ist die Idee, auch hier wieder. Und deswegen wollen wir auch bei Vektorräumen gerne in der Lage sein, Faktorstrukturen zu definieren und mit denen zu rechnen. Am besten so, dass wir da auch wieder alle Rechenregeln haben, die wir auch für Vektorräume haben. Und genauso funktioniert das auch. Und es ist einfacher als bei Gruppen. Der Grund ist, dass wir bei Vektorräumen mit der Vektorenaddition eine adische Gruppe haben. Das heißt, dass alle Teilräume bezüglich der Vektorenaddition nicht nur Untergruppen sind, sondern sogar Normalteiler. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Konzept von Normalteilern in adischen Gruppen langweilig ist. Jede Untergruppe einer adischen Gruppe ist ein Normalteiler. Vor diesem Hintergrund sind also jetzt Vektorräume als Gruppen sehr langweilig. Alle Untergruppen, die wir da sehen, sind automatisch Normalteiler. Wir müssen nichts weiter nachprüfen und Faktorstrukturen sind deswegen auch total einfach zu definieren. Wir gucken uns das jetzt einmal an. Wir nehmen so einen Teilraum U her, gucken uns dann Nebenklassen an mit solchen Vertretern, das kennen wir auch schon. Der einzige Unterschied zu vorher ist, dass wir jetzt die Verknüpfung als Addition schreiben und deswegen steht da jetzt nicht U Kringel G, sondern U plus V. Wir benutzen also so einen Vektor V als Repräsentanten der Restklasse U plus V. Die Menge aller Restklassen oder Nebenklassen nennen wir V modulo U. Das sieht also auch wieder genauso aus wie bei Gruppen. Und auf dieser Struktur kann man jetzt gucken, genau wie vorher. Kann man jetzt da zwei Elemente hernehmen und kann man die sinnvoll verknüpfen? Kommt es dabei auf die Wahl der Repräsentanten an? All diese Sachen, so wie vorher. Und wir werden sehen, ja, das funktioniert. Da oben ist noch das Bild, dann kann ich Ihnen gleich auch mal eine kleine Veranschaulichung erklären, wie man sich vorstellen kann, was diese Nebenklassen dann sind. Aber erstmal möchte ich mit Ihnen die neuen Verknüpfungen angucken. Kringel Plus nimmt zwei solche Nebenklassen und verknüpft sie, indem die Repräsentanten addiert werden. Alter Hut, haben wir schon gesehen. Wir brauchen aber auch eine Skalarmultiplikation. Und die neue Skalarmultiplikation Kuller nimmt sich ein Skalar und eine Nebenklasse und schnappt sich dann den Repräsentanten und multipliziert den mit dem Skalar. In beiden Fällen ist klar, dass das, was rauskommt, wieder eine neue Nebenklasse ist. Das heißt, man muss nur einmal kurz gucken, hängt es von der Wahl der Repräsentanten ab. Wir werden sehen, das ist alles kein Problem, aber man muss es sich eben einmal überlegen. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal, wie das als Satz aussieht. Den beweisen wir dann nächste Woche. Da haben wir einen Körper K. Wir haben einen Vektorraum V und einen Teilraum U davon. Dann nehmen wir dieses Kringelplus, was ich gerade erklärt habe. Wir nehmen Kuller. Und wir werden zeigen, dass das eine eine Verknüpfung auf V und U ist und das andere eine Skalarmultiplikation, in dem Sinne, dass es eine Abbildung ist, eine wohldefinierte Abbildung, von K kreuz V und U nach V und U. Und dann werden wir zeigen, dass V modulo U mit diesem Kringelplus und mit diesem Kuller selber wieder ein K-Vektorraum ist. Das heißt, dass da alle Rechenregeln gelten, die wir für Vektorräume kennen. Und dieses Ding nennen wir dann Faktorraum. Und hier ist eine Veranschaulichung, die vielleicht hilft, weiß ich nicht, aber ich möchte Ihnen da wenigstens was anbieten. Wir gehen nochmal zurück zu R². Wie kann ich denn in R² einen Teilraum veranschaulichen, der von einem Vektor erzeugt wird? R² hat halt nicht so richtig viele spannende Teilräume, weil der nicht so groß ist. Was das heißt, lernen wir später, jetzt muss ich ein bisschen anschaulich bleiben. R² selber rauszufaktorisieren ist langweilig. Den Nullraum rauszufaktorisieren ist auch langweilig. Also nehmen wir jetzt einen Teilraum, der von einem Vektor erzeugt wird. Können wir uns zum Beispiel mal den Vektor 1, 1 hernehmen und das Erzeugnis davon, das kann ich dann veranschaulichen als eine Gerade, die hier so mit 45 Grad durchgeht. Das ist eine Veranschaulichung für das Erzeugnis von einem Teilraum. Sind Sie damit schon einverstanden? Erzeugnis davon heißt ja, ich nehme alle Skalarenvielfachen davon und die liegen alle auf dieser Gerade. Das ist genau das. Wie kann ich mir jetzt vorstellen, wie der Faktorraum aussieht? Das hier ist jetzt mal U, das Ganze dem mal V. Wie kann ich mir jetzt V mit U vorstellen? Na, ich nehme diesen